This is Viva Con Agua.
Water is a human right. Das hier ist ein Podcast, aber nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe. Es geht hier um Menschenrechte, auch um eine Petition. Wenn das für dich nach Kampf klingt, dann wollen wir dich inspirieren, denn für uns ist Wasser pure Lebensfreude. Vor 15 Jahren haben wir Viva Con Agua gegründet. Damals war die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bei 1,2 Milliarden. Heute sind noch 580 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es scheint so, als wäre die Vision Wasser für alle keine Utopie. Gemeinsam mit meinem alten Schulkameraden und Edeljoker Michael Fritz werden wir in diesem Podcast mit mehreren Menschen darüber sprechen, warum auch sie davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige, sozialere und gerechtere Welt keine Utopie ist. Seid dabei, schaltet ein, werdet Fördermitglied, be part of the family. Alle für Wasser, Wasser für alle. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Da war noch ein süßes Gen gerade von dir drauf. Wo erwische ich dich denn, Roger?
Wie meinst du, wo du mich jetzt gerade erwischt?
Ja.
In meinem Kabuff, in quasi dem, den 10 Quadratmetern, in denen ich lebe seit März.
Lebst und arbeitest, ne?
Ja, also Work is Life. Also die Work-Life-Balance ist auf jeden Fall hart durcheinander gekommen und durcheinander geraten, weil alles ist irgendwie, vieles von dem, was ich arbeite, lebe ich auch. Also weißt du, diese Geschichten, die ganzen aktivistischen Sachen und so, die wir auch zusammen machen und so, das ist alles, das ist ja quasi, klar, es ist Arbeit, aber es ist auch ein Teil von mir so. Und ich deswegen, ja, es spielt sich tatsächlich in dem Raum gerade 60% oder 70% sogar ab von Arbeit und Leben.
Bevor wir voll rein jumpen, weil ne, das merkt man ja sofort, wir sind schon mitten in Themen. Herzlich willkommen, Water is a Human Right, mit keinem geringeren als Roger Reckless. Er ist die Antithese dafür, dass man digital keine starken Freundschaften aufbauen kann, weil aus meiner Sicht, ich hoffe, du sagst jetzt nicht cancel, ich sehe es komplett ganz anders, verbindet mich sehr, sehr viel mit diesen Menschen und wir haben uns vor allem noch im Lockdown, also wir hatten, glaube ich, 2-3 persönliche Begegnungen, mal auf dem Fußballplatz und mal bei 1-2 Konzerten und so, doch die wirkliche Verbindung ist digital entstanden in dem Talk gegen Rassismus montags und im gemeinsamen Engagement. Und ja, hier ist Roger Reckless, mir eine ganz besondere Freude, dass du heute Gast in unserem Viva Con Agua Water is a Human Right Podcast bist.
Freut mich auch total und ich kann das nur tatsächlich unterstreichen und unterschreiben, was du gesagt hast.
Ich schwitze ja auch doppelt. Muss man auch ehrlicherweise transparent machen. Roger Reckless ist einer, der einem noch ganz kurz hilft, sein Logic einzurichten. Ein sehr demütiger Musiker. Und du hast vorher was Schönes schon wieder gesagt. Du hast gesagt, dass Work-Life-Balance oder dass das, was du machst, Teil deines Lebens ist. Das heißt, du würdest es aber wahrscheinlich nicht mal als Arbeit bezeichnen.
Ja, es ist schwierig. Also definiere Arbeit. Also es ist definitiv keine Lohnarbeit so, aber es ist schon eine anstrengende Tätigkeit, aber die ist so sehr, also gerade das antirassistische, aktivistische ist mir einfach so wichtig. Und das ist tatsächlich währenddessen, also während ich das gemacht habe, immer wichtiger geworden, je mehr ich es gemacht habe. So, weil ich hatte, Musik mache ich ja schon immer, immer so schön unter dem Radar so und habe aber auch immer schon mich eingesetzt für eine pluralistische Gesellschaft und gegen Rassismus auf unterschiedlichen Ebenen und Basen so. Und das ist irgendwie immer mehr in den Mittelpunkt gerückt so, dann auch mit, ich habe ja auch das Buch geschrieben, hier ein N darf nicht neben mir sitzen und habe mich da so versucht, den Leuten begreifbar zu machen, dass Alltagsrassismus nicht das große Sichtbare ist, das, wo man den Finger drauf zeigen kann und sagen kann, aha, das ist rassistisch, sondern dass die schlimmen Mückenstiche, die zu Tausenden passieren und diese ganzen kleinen Mikroaggressionen, dass die viel subtiler sich im Alltag eben eingeschlichen und eingenistet haben und da leider sehr, sehr festgesetzt haben. Und ich habe da gemerkt, als ich quasi daran gearbeitet habe, wie, ne, als ich das gemacht habe, ich bin Ende 30, ne, da habe ich erst gemerkt, dass mich das alles auch, also meine persönliche Geschichte immer noch krass beschäftigt, so. Und je mehr ich da angefangen habe, auch irgendwie publik Wort zu ergreifen und wirklich aktiv zu werden gegen Rassismus und sichtbarer vor allem. Also ich habe ja sonst immer, weißt du, als Pädagoge gearbeitet und da mit Kids gearbeitet und so weiter, aber das war alles unsichtbar so. Und da auf einmal das sichtbar zu machen und gleichzeitig aber auch irgendwie das ausfüllen zu müssen, das hat auch schon was verändert bei mir. Deswegen glaube ich, ist es jetzt, es ist immer noch Arbeit, es ist eine sehr kräftezehrende Geschichte, aber ich habe das Gefühl, dass es in ganz kleinen Dosen meine eigene persönliche Arbeit was bewirkt und dass in dem Kontext von allen Leuten, mit denen ich mich bewege, so, weißt du, also mit dir, mit ganz vielen anderen AktivistInnen, mit sei es Alice Hastas, Tupoka Ogete oder Noah So oder wer auch immer, und da ist es auf einmal, ist es so, dass quasi wir alle bringen so ein kleines Stück vorwärts, aber dadurch, dass wir alle zusammen dann irgendwo gleichzeitig kleine Stücke vorwärts machen, bringt es halt einen ganz großen Schritt weiter vorwärts. Und das ist der Unterschied, finde ich, zur Lohnarbeit, wo das einfach nicht da ist, dass es irgendwie sich wieder zurückspiegelt ins eigene Leben in den meisten Fällen. Weißt du, dass man dann wirklich davon selber noch zehren kann. Außer man hat ein Social Business.
Ja. Schön, perfekte Überleitung im Normalfall. Nur bei uns ist selten etwas klassisch normal. Du hast mir mal über dieses jetzt Dreivierteljahr Teaching, ne, vielleicht für die, die es nicht wissen, wir machen so ein Talk, 22 Uhr auf montags auf Insta, wo du im Prinzip ja uns allen hier die Möglichkeit gibst, über Rassismus zu lernen, aufgrund deiner Erfahrung, deiner Expertise und deiner deines Lebens, deines Buches etc. Und im Rahmen dessen habe ich unfassbar viel lernen dürfen und unter anderem einen Satz von dir, dass du nicht antirassistisch sein kannst, wenn du nicht antisexistisch, antihomophob also im Kampf gegen jede marginalisierte Gruppe dich engagierst.
Im Kampf für jede marginalisierte Gruppe.
Im Kampf für jede marginalisierte Gruppe dich engagierst, dann kannst du auch nicht wirklich antirassistisch sein. Das hat mich sehr beschäftigt so und vielleicht da auch mal so eine Frage, kann man, jetzt, um auch das Fass jetzt mal höher zu machen, wie in der Entwicklungsarbeitskontext, Zusammenarbeitskontext von auch sowas wie Viva Con Agua, wie wichtig ist es auch da genau hinzuschauen, quasi auf genau diese Strukturen und aber auch persönlichen Elemente, die der Rassismus mit sich bringt, wenn man ihn nicht, also unreflektiert einfach gären lässt oder wie man,
ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das ist genau das Ding. Also nee. Also was du meinst, wenn ich das richtig verstanden habe, ist so, man muss immer darauf achten, dass man nicht selber Diskriminierungen oder Rassismen befeuert. So, man muss auf sich selber achten. Und wie macht man das jetzt auch noch im speziellen Kontext von zum Beispiel einer Hilfsorganisation wie Viva Con Agua, oder?
Perfekt, genau so würde ich gerne sprechen können, dann könnte ich vielleicht auch Geld verdienen mit Sprache und so Bücher schreiben und so weiter. Genau so.
Ich würde sagen, genau das ist der wichtigste Schritt, ist tatsächlich überhaupt sich bewusst zu sein, dass, obwohl eine gute Absicht nicht da ist, dass wir halt, ne, wir sind beide in einer latent rassistischen Gesellschaft aufgewachsen und haben beide, genauso wie alle anderen, die hier groß werden, rassistische Stereotype und Denkmuster und Strukturen aufgenommen und erlernt übers Erwachsenwerden. Und wenn man sich dessen schon mal bewusst ist, dann kann man tatsächlich Aktionen, die man macht, immer wieder bis zu einem Punkt selbst hinterfragen, ob das in Anführungszeichen in Ordnung ist, weil sobald man hilft und sobald man in Ländern hilft, wie zum Beispiel Uganda, macht man unter Umständen so ein Gefälle auf von die helfenden Europäer, die da kommen, um den in Anführungszeichen armen, leidenden AfrikanerInnen zu helfen und absolut selbstlos Hilfe anzubieten. Und da landet man ganz schnell in dem White Savior-Komplex. Und wenn man sich aber dessen bewusst ist, dass es das überhaupt gibt, dass es eine Form des kolonialistischen Mindsets in der Hilfe gibt, dann geht man, glaube ich, schon mal ganz anders rein in die Art und Weise, wie man seine Projekte darstellt, wie man sich darstellt, wie man mit den Leuten arbeitet, weil ich glaube, das Wichtigste ist, sich tatsächlich immer gewahr zu sein, dass man auf Augenhöhe arbeiten möchte und dass man zusammen arbeiten möchte und auch muss. Und dann ist man da auf jeden Fall schon einen ganzen Schritt weiter. Und wenn da eine Kritik sonst oder sonst was kommt, dann sollte man die tunlichst auch ernst nehmen und nicht sagen, aber ich wollte doch nur oder wir wollten doch nur was Positives machen. Und was redest du jetzt da mit irgendwas Negativem rein? So, das sollte man tunlichst vermeiden. Also,
das ist die sogenannte White Fragility.
Genau, White Fragility, das ist so eine Abwehrreaktion, wenn man angesprochen wird auf rassistische Denkmuster, rassistische Strukturen, die man befördert oder von denen man profitiert und wo man dann sagt, nee, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Und man ist da ganz schnell, dass man das umdreht und umkehrt und sagt, du bist doch das Problem, wenn du jetzt in dem Großartigen, was ich tue, Rassismus irgendwo witterst. So tun ja die Leute immer so, als ob wir Rassismus irgendwo hineininterpretieren. So. Im Gegenzug, als dass man es auch so sehen könnte, wir sind sensibilisiert dafür, dass wir rassistische Strukturen, Denkmuster leichter erkennen können, weil wir schon länger dagegen arbeiten. Und diese Sensibilität, die ist halt super gut, wenn man die teilen kann. Weil, weißt du, also in Bezug jetzt auf Viva Con Agua, da ist halt, glaube ich, das White Savior-Ding so das Wichtigste, sag ich mal, was man im Blick haben sollte. Aber weil du auch gesagt hast oder mich zitiert hast mit dem, man muss eigentlich für alle marginalisierten Gruppen kämpfen und demzufolge auch eben für all diese Belange eine Sensibilität entwickeln. Und das ist ganz schön viel auf einmal, wenn man merkt, man ist eben in einem latent sexistischen und rassistischen System aufgewachsen. Da hilft es nämlich nicht nur zu sagen, ja, aber ich bin ja kein Sexist oder ja, ich bin ja kein Rassist. Ich muss mich damit nicht befassen. Das hilft den Gruppen nicht so. Weil das nämlich den Weg versperrt, mehr zu lernen. Also gestern, ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit Manuel von Beyond Color, einer queeren POC-Organisation, BPOC-Organisation, die aktivistisch für Empowerment in der queeren Community kämpft und arbeitet, und mit Sandrine vom Social Justice Institute in München. Und Sandrine hat einen sehr, sehr tollen Satz gesagt. Sie hat gesagt, wenn wir für eine radikale Diversität, eine radikale Vielfalt in der Gesellschaft arbeiten, so, dann ist das erreicht, wenn die schwarze Transfrau respektiert ist und keine Angst mehr haben muss. Weil weil die jetzt quasi in Sachen multipler Diskriminierung ganz unten in der Hackordnung stehen, so, und am meisten aushalten müssen, immer noch die größte Angst haben müssen um ihr Leben, so. Wenn die quasi auf Augenhöhe sind mit dem Rest der Gesellschaft, so, dann ist es für uns alle gut. Also das muss man tatsächlich eher so denken, dass wir jetzt so from the ground up das arbeiten, sondern dass wir das einfach umdrehen. Dass wir sagen, hey, unsere Schwächsten sind unsere Wichtigsten, und für die kämpfen wir als erstes. Und der Rest, der profitiert davon absolut. Das, wenn man das vergleichen möchte mit, sorry, dass ich so viel Quatsch, wenn man das vergleichen möchte mit Sexismus, wäre das so, anstatt dass man sagt, Feminismus sind weiße Frauen aus dem Mittelstand, so, ich möchte denen jetzt auch nicht zu nahe treten und das irgendwie zu verkürzen, aber vom Prinzip her ist es halt so, dass diese das Movement doch eher so driven ist, ne? Also weiße Cis-Menschen aus der Mittelschicht so. Mhm. Und wenn man diesen Kampf dann auch umdrehen würde auf schwarze Frauen mit Kopftuch oder schwarze Frauen mit Kopftuch und einer körperlichen Einschränkung so, dann hättest du, weißt du, wenn du das ganz vorne anstellst mit den Bedürfnissen und den Rechten etc., dann hilft es tatsächlich dem Rest. So, dann hilft es allen. Und jetzt haben wir aber so eine Sichtweise, dass gerade in beiden Fällen, also auch in der im Kampf gegen Rassismus oft so getan wird, so ja, weißt du, wir nehmen jetzt die Leute, die irgendwie irgendwo schon angekommen sind in der Gesellschaft oder die weiße Gesellschaft schon ein bisschen eingegliedert hat. Das heißt, schwarze Menschen, die light skin sind, also einen helleren Ton haben oder migrantische Menschen, also POCs, die kulturell näher stehen oder so und sagt dann, hey, jetzt haben wir die schon bei uns und das trickelt dann runter und diese Errungenschaften, die kommen dann auch irgendwann unten an bei eben der schwarzen Transfrau so oder bei dem schwarzen queeren Mann so.
Du hast zwei Begriffe quasi parallel erwähnt, die ich gerne einmal aufmachen würde. Einmal multiple Diskriminierung. Ja. Kannst du das mit einem Satz erklären?
Ja, also es gibt Menschen, die eben nicht nur wegen einem Merkmal, das sie haben, diskriminiert werden, sondern unterschiedliche Merkmale. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Frau, die eine sichtbare Behinderung hat, so, die hat zwei Diskriminierungen, in denen sie ausgesetzt sein kann. Eine Transperson, die migrantischen Hintergrund hat oder aus der BIPOC-Community kommt, hat auch wiederum mehrere Trigger, die da kommen können. Die kann Homophobie erleben, die kann Transphobie erleben, die kann Ausländerfeindlichkeit, Rassismus erleben. Und oft, und das ist das Schwierige dran an dieser multiplen Diskriminierung, oft ist es für die Person, die es erlebt, super schwer, das auseinanderzuhalten. So. Und das mag jetzt für jemanden, der nicht davon betroffen ist, mag das so sein, ja, aber ist doch egal, Beleidigung ist doch Beleidigung. Aber so einfach ist es eben nicht. Weil man dieser Zwang, sich damit auseinandersetzen zu müssen, ist ein großer Druck so. Und man kann davor nicht weglaufen als Betroffene. So. Und das macht das Ganze so schwer. Sorry, ich muss jetzt kurz mal mein Handy ausmachen, weil da blinkt es die ganze Zeit und ich werde voll abgelenkt. Das ist auf jeden Fall so, man kann das eben nicht abstellen und man kann nicht genau feststellen, was jetzt genau worin genau die Diskriminierung bestand, weil oft eben zwei, drei ineinander laufen. Ja? Manchmal läuft die rassistische Diskriminierung mit der Transphobie ineinander. Und das aufzudröseln, so wie in der Art und Weise, wie reagiert man, wie speichert man das ab, wie geht man damit um, das ist schon eine sehr, sehr krasse Arbeit. So. Also ich kannte zum Beispiel, ich hatte das jetzt vorher, das in keinster Weise will ich das vergleichen mit den Leiden, die eine Transperson hat, nur damit es vielleicht Leuten, die gar keine Diskriminierungen erleben, dass die es ein bisschen mehr verstehen, was diese Verwirrung bedeutet. Und zwar, ich habe Möbel wegbringen müssen so. Und dann kam so ein älterer Herr und er hat mich schon so, während ich so einen Schrank getragen habe, hat er mich schon so gemustert. Und ich war so, okay, bei mir geht dann sofort eben meine sensible Antenne an so. Der hat nicht nur mich angeguckt, der hat mich gemustert. Der hat sich gefragt, was tue ich, was mache ich und warum trage ich jetzt da diesen Schrank rum. Und dann geht bei mir sofort die Denke los. So. denkt er jetzt, ich habe das geklaut, ach, der soll sein Maul halten, okay, das kann ich quasi abhaken und ich trage weiter, währenddessen ich denke, trage ich weiter meinen Schrank. Und dann sehe ich im Augenwinkel, ich sage noch Servus so, ne, weil ich ein freundlicher junger Mann bin, und gehe an dem vorbei und ich merke im Augenwinkel, dass er stehen bleibt und sich umdreht so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, ich gebe dem jetzt die Möglichkeit, dass wir Kontakt aufnehmen können, stelle meinen Schrank ab, der sauschwer war so, den ich aber, weil ich ein starker Mensch bin, allein tragen kann, so, stell den ab und dann kommt er her, kein Hallo, kein wie geht's, sonst irgendwas, sondern einfach nur, wohnen Sie in dem Haus oder in dem Haus? Und ich so, hä? In gar keinem von beiden. Ja, dann können Sie das hier nicht, dann können Sie das da nicht in den Müll tun. Ich so, ich will das gar nicht in den Müll tun. Ich will das in mein Auto tun, das da steht auf meinem Parkplatz. Ja, wohnen Sie hier oder wohnen Sie da drüben? Ich so, hey, ich wohne da gar nicht und es geht Sie auch überhaupt gar nichts an. Das ist mein Parkplatz und da trage ich jetzt meine Möbel hin. Ja, ich so, hey, das geht Sie nichts an, wo ich herkomme, wo ich jetzt wohne, weil das ist mein Parkplatz. Das geht mich sehr wohl etwas an, denn ich bin im Beirat. Ich so, das ist mir wurscht, wow, ob Sie irgendwo im Beirat sitzen. So, ich trage das jetzt zu meinem Auto. Und wenn Sie das nächste Mal jemanden ansprechen, dann sind Sie gefälligst freundlich. Und dann sagt er, ich war freundlich. Ich so, nein. Wenn Sie freundlich sind, dann sagen Sie erstmal guten Tag oder fragen, ob Sie mir was helfen können, weil das ein sehr schwerer Schrank ist. Und dann ist er gegangen so. Und wow, ich, das war ja voll easy, ist ja nichts passiert so. Aber als ich losgefahren bin, habe ich mir gedacht so, okay, war das jetzt diese klassische Situation? Da ist so dieser ältere Herr, der so das Gefühl hat, er muss jetzt die Nachbarschaft unter Kontrolle halten. Und das wäre jetzt quasi einem weißen jungen Mann genauso passiert wie mir. Ist es das? Kann ich das einfach abhaken und weglassen? Oder ging es darum, dass er mir was andichten wollte wegen meiner Hautfarbe, weswegen er auch die Anrede und alles weggelassen hat so? Und dieses, das mag jetzt nicht schlimm klingen so, weißt du? Aber das, wenn man sich potenziert vorstellt, mit einer hasserfüllten Geschichte, wie es eben zum Beispiel Transmenschen erleben, und dann damit konfrontiert zu sein, dass man eben nicht, weißt du, du weißt nicht, wie du es abspeichern kannst. Du musst ja umgehen mit den Situationen. Und das ist das, was Leute kapieren müssen, dass multiple Diskriminierung es unglaublich schwer macht, mit den Diskriminierungen selbst eben umgehen zu können, die abspeichern zu können, die bewältigen zu können. Weil jede, und das muss man einfach verstehen, jede ich habe hier kurz einen Audio-Aussetzer. Ich mache jetzt gleich wieder starte die Ding weiter. So, gut, dass er mir das immer sagt. Also jede Rassismuserfahrung, jede Diskriminierungserfahrung ist ein Trauma, das man bearbeiten muss. Und es ist schwerer, das zu bearbeiten, wenn du das nicht mal genau auseinanderdröseln kannst. Und weißt du, wie ich jetzt in meinem Auto sitze, während ich zum Wertstoffhof fahre und mir denke, kann ich das jetzt einfach abhaken als der alte Typ? Oder ich kann es quasi nicht aufhalten, dass trotzdem mein Inneres aufgewühlt ist, weil ich denke, es wäre eben anders gewesen, wenn ich nicht schwarz gewesen wäre. Weißt du? Mhm. Und das ist, wie gesagt, nur ein ganz Pipi-Billo-Beispiel, nur um das vielleicht verständlicher zu machen, weil manche Leute das ja kennen. Weißt du, wenn manche Leute sich so aufspielen zum Blockwart und dann so einen machen auf, hier, das müssen sie aber anders machen und so weiter. Und ich glaube, die wenigsten müssen überhaupt diesen zweiten Gedankengang machen. Ja. Weißt du, ich meine?
Ja, ja.
Die müssen dann nicht denken so, hat er das jetzt gemeint, weil ich keine Ahnung was bin, sondern einfach.
Oder weil, ja.
Genau.
Memo an mich selbst, ich sage nie wieder zu Roger Reckless.
Kannst du das in einem Satz?
Ja, kannst du es in einem Satz erklären. Es ist auch nicht ansatzweise falsch verstehen, das war genau die perfekte Erklärung. Wie so oft habe ich jetzt 17 weitere Fragen, bevor wir zu Colorism gehen. Ja. Du hast vorher so beiläufig gesagt, du machst jetzt mal dein Handy aus, weil das ist Ablenkung.
Ja.
Das ist jetzt der perfideste Vergleich der Welt wahrscheinlich, Rassismus mit Ablenkung zu vergleichen. Doch wenn man mal jetzt einfach nur von deiner Arbeit, du bist Buchautor, du bist Moderator, du bist Rapper, nur die pläne Arbeit, also ich stelle mir das jetzt mit Kerzenlicht, sitzt du dann abends da und schreibst deine Memoiren oder eben ja. dein Buch, oder du sitzt mit einem riesengroßen Plant in der Booth und rappst den Scheiß tight ein, so.
Beides oder, nicht, aber
oder du okay. bist halt Moderator in einer Redaktionssitzung und dann so ganz leger bist du kurz gebrieft und dann moderierst du die 3-Stunden-Sendung weg. Wenn ich das jetzt mal so sehe, dann braucht man für all diese Jobs auch eine, sag ich mal, eine Straightness, ein Projektmanagement, eine Klarheit, eine Struktur etc. Nur auf dieser Ebene ist da Rassismus eine krasseste Ablenkung für dich und damit auch eine Challenge sozusagen im Leben, ja, einfach damit zurechtzukommen, weil ich muss gestehen, wenn ich, weder bin ich Rapper, noch bin ich irgendwas davon, was du bist, aber wenn ich mich an den Tisch setze, dann setze ich mich an den Tisch und dann habe ich keine Ablenkung, dann bin ja. ich im Tunnel. Ich kann auch im vollen Café E-Mail schreiben und so, ich bin im Tunnel. Das ist eine ja. Fähigkeit, die ich habe und ich habe keine Ablenkung, außer mein eigenes Hirn, ja. sozusagen. Weißt du, wie ich meine, worauf...
Ja, ja. Also ich glaube, sobald ich in einem, oder solange ich in einem safen Space bin, eben zu Hause zum Beispiel, da spielt es dann keine Rolle, aber sobald ich den Space verlasse, ist es sofort potenziell immer da. So. Und das Schlimme ist, ich würde Rassismus nicht als eine Ablenkung sehen, sondern es ist mehr, es lenkt einen ab, ja, auf jeden Fall, aber zudem klaut es einem auch noch Energie. Mhm. Und zwar unglaublich viel. Und man kann oft nur die Menge an Energie regeln, die es einem klaut. Mhm. Und zwar indem man, wenn man zum Beispiel sagt, ey, ich habe keine Energie, jetzt diese Diskussion zu führen, oder ich habe keine Energie, jetzt dieses diese Person zu korrigieren, was auch absolut unser gutes Recht ist, möchte ich hier auch noch sagen, um einfach seine Energien auch eben zu safen. Mit uns meine ich Menschen, die selbst betroffen sind von Diskriminierung. Das zählt nicht für Leute, die nicht betroffen sind von den Diskriminierungen. Die können sich's ja, die können sich's aussuchen, ob sie da reingehen oder nicht. Und wir verlieren auch Energie, wenn wir nicht in die Situation reingehen. Aber das ist, glaube ich, so das große Ding. Ich könnte zum Beispiel tatsächlich auf gar keinen Fall in einem Café arbeiten. Auf gar keinen Fall. Weil allein wenn ich da sitzen würde und Gesprächsfetzen mit überhören würde, ne, wo ein, ich bin eh, wenn ich im öffentlichen Raum bin, habe ich eine ganz andere Sensibilität, was gesagt wird, vielleicht über mich, wie Leute gucken und so weiter. Das liegt halt daran, dass ich früher einfach auch Gewalt erlebt habe und der Meinung bin, dass Selbstverteidigung da anfängt, eine Situation gut einschätzen zu können, und deswegen versuche ich auf mich zu achten, so, und das heißt, ich bin in einem ganz anderen Modus, ich kann gar nicht so krass chillen, wenn ich jetzt da arbeiten wollen würde, so, weißt du, also ich kann da in keinen Tunnel kommen, so, und das andere ist, dass es einen oft aber auch von Seiten erwischt, wo man einfach nicht gewappnet ist. So, du bist mit einem Kollegenkreis unterwegs, du fühlst dich safe, und dann kommt ein Kommentar. So, der kommt aus dem Nichts, und der erwischt einen und der bringt einen oft ins Straucheln, weil man dann man kann nicht einfach nur reagieren. Oft, also mir geht's so. Ne? Also ich kann dann oft nicht reagieren, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, dass irgendwas Dummes, Rassistisches, was so ganz leicht mit den Worten abgetan wird, war ja nur Spaß. Sowas wie, keine Ahnung, es läuft irgendein Beat und dann sagt jemand so, ja, das muss doch genau dein Ding sein, ihr habt doch das im Blut oder so. Also weißt du, irgend sowas richtig Dummes, aber in einem Kontext von Menschen, wo du das bis zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet hättest. Und das ist tatsächlich was, über das ich oft spreche, weil da geht es nämlich auch jedem anders, aber bei mir ist es so, wenn Leute was Rassistisches sagen, ich kann nicht meine Gefühle für diese Menschen von einem Moment auf den anderen verändern. So, weißt du, ich kann dann nicht sagen, ja, die sind mir jetzt egal, so, sondern es schmerzt halt so, weil das jemand gemacht hat, den man mag und wo man dann merkt, okay, der hat nicht die nötige, es geht nicht mal, es geht hierbei nicht mal um die rassistische Diskriminierung, sondern es geht darum, dass der Mensch, den man mag, nicht mal die nötige Sensibilität hat, um auf einen aufzupassen. Und das bedeutet, dass dieser Mensch quasi, egal ob er das wollte oder nicht, es ist scheißegal, dass man weiß, okay, ich muss mich auch vor ihr oder ihm in Acht nehmen. Ich kann da nicht, ich habe da keinen Safe Space, so. Ich kann da nicht die Guard runterlassen. Und das ist manchmal sehr, sehr schmerzhaft und das bremst auch. Es ist, wie gesagt, es ist keine Ablenkung, sondern es raubt Energie und es bremst sehr oft. Und deswegen, glaube ich, ist auch dieses Jahr so viel passiert, trotz Lockdown, weil ich immer in meinem kleinen Kabuff war, in Sicherheit und das alles machen konnte.
Wobei, da würde ich gerne, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, weil ich habe den Begriff vor 3 Jahren mit einem von mir sehr geschätzten deutschen Rapper, der 30 Jahre Musik macht, gehört in diesem Kontext und habe mich damit erst dann beschäftigt. Das heißt, ein Safe Space ist ein Raum, in dem du mit keinem Angriff rechnen musst, weil entweder alle Menschen so aware sind, was das Thema angeht, oder sogar sofort dich schützen würden, weil sie sogar noch diese Zivilcourage dann auch noch schon mal umgesetzt haben oder partizipiert haben oder also einfach du keinen Angriff
zu fürchten
hast.
Genau, so. Genau. Das ist ein Safe Space.
Genau. Und weil das ist ja zum Beispiel auch, weil vorher, davor ist mir ja nie gewahrt eigentlich, sozusagen, bis der Safe Space einmal auf der Probe war. Das heißt, vielleicht, oder Rewind Selector, anders gefragt so, was würdest du dir wünschen von Menschen wie mir oder von Menschen da draußen, ist das beste Verhalten in Kontexten, wo so ein Safe Space maximal mit Füßen getreten wird, wo es rassistische Kommentare, Überschreitungen gibt oder so. Wie ist eigentlich so ein Wunschverhalten von jetzt jemandem weißen, privilegierten, männlichen wie mir zum Beispiel?
Also ein Safe Space, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber in einem Safe Space wären keine weißen Männer zum Beispiel.
Ja.
So, also das klingt jetzt hart, aber das ist so, wir sind da noch nicht, wo das, glaube ich, wo das so ist, weil selbst der beste Dude, weißt du, der beste weiße Dude kann allein durch sein Dasein in einer anderen Person aus einer marginalisierten Gruppe diese Angst auslösen, so. Und schon ist es kein Safe Space mehr. Sonst es wäre quasi einer, weil der Mensch ist so super sensibilisiert und alles. Aber ne, allein die Anwesenheit, so, wir sind halt noch nicht da. So. Aber was wir machen können, um das zu erreichen, das ist definitiv, dass Menschen, also weiße Menschen oder Menschen, die nicht zu einer bestimmten marginalisierten Gruppe gehören, da zähle ich mich ja genauso dazu, dass Menschen lernen, die Sensibilitäten zu entwickeln. Und es geht über Workshops, du musst auch tatsächlich Arbeit reinbringen, über Workshops, über Bücher, die man lesen kann, über Formate anzuschauen, die von Leuten aus diesen Communities organisiert sind. Und das fand ich zum Beispiel super interessant. Ich habe der Raul Krauthausen, der hat gerade so ein Insta-Takeover gemacht von der Aktion Luftsprung. Und da haben unterschiedliche MusikerInnen gesprochen über ihre Rolle in diesem Projekt, in dem Luftsprungprojekt, was ein Bandprojekt ist, ein musikalisches, wo Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen zusammen Musik machen, was ich super empowernd finde und total interessant. Und die haben aber immer ihre Position in der Band vorgestellt und auch ihre Erkrankung. Und so konnte ich auch was über Erkrankungen erfahren, die mir so gar nicht bewusst waren. Ja. Weißt du, also dass man auf einmal merkt, okay, hey, es ist jemand, der eine lebensbegleitende Erkrankung hat, die ihn auf die eine oder andere Weise auch an Dingen hindert, so, die ich überhaupt nicht auf dem Plan habe. So. Und da fällt es halt runter, sich tatsächlich aktiv sensibilisieren zu wollen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, diese Arbeit reinzupacken, diese Zeit von der eigenen abzuschneiden und da reinzubringen. Und was dann daraus passieren kann, ist was total Schönes, weil ich habe diese Geschichte zwar auch schon häufig erzählt, aber ich erzähle es nochmal, weil ich es echt toll fand, weil dieses Jahr in Bezug auf antischwarzen Rassismus sehr, sehr viel passiert ist, durch Black Lives Matter, ne? Durch die nicht nur die Berichterstattung, sondern auch durch die Art und Weise, wie die Community damit umgegangen ist, wie viele Leute auf einmal sich so sichtbar gemacht haben und sichtbar gemacht wurden. So. Und ich hatte eine Unterhaltung mit jemandem und es fiel so ein sehr problematischer Satz, so von wegen, ja, es ist aber auch wieder gut mit Black Lives Matter irgendwie, es reicht ja jetzt schon langsam. Und ich konnte in dem Moment nicht antworten, weil ich gerade, weil mir gerade der Bart geschnitten wurde. Und ich hatte aber sofort, es war eben auch dieses angetriggerte Gefühl von innerer Aufgewühltheit. Und ich war so, fuck, okay, ich muss jetzt Teile der Energie, die ich eigentlich brauche für den Arbeitstag, so, muss ich jetzt hierfür abknapsen. Und hatte mich gerade so in diesen Millisekunden dazu bereit erklärt und gleichzeitig innerlich aufgewühlt. Und dann hat eine weiße Dame komplett die Argumentation so gemacht, wie sie ich dann hätte machen müssen. Und ich musste nichts tun. Ich konnte meine Energie saven für den Arbeitstag so. Und das ist tatsächliches Allyship. Allyship ist nicht zu sagen, hey, das darf man nicht sagen, sondern Allyship ist, sich die Zeit zu nehmen, um Argumente an der Hand zu haben, die man den Menschen entgegenbringen kann. Die man sagt, so, hey, das ist nicht nur ein Gerede und ich bin auch nicht irgendwie besser, weil ich jetzt da das nicht mache, so wie du, sondern zu sagen, wo kommt dieses Gefühl her, dass es jetzt zum Beispiel immer noch um Black Lives Matter geht so. Und dann erklärt hat so, der Kampf ist schon so lang und so weiter und es ist so wichtig, dass uns das jetzt bewusst wird, dass wir uns mit unseren internalisierten Rassismus auseinandersetzen. Und ich saß nur auf diesem Stuhl und war so, danke. Danke, es war für mich so gut und so wichtig, weil wenn die Leute so sensibilisiert sind, auch in Bezug auf eben andere marginalisierte Gruppen, ey, dann können Menschen auf einmal sich sicher fühlen in Gruppen, die eben auch aus vermehrt aus der Mehrheitsgesellschaft sind oder aus der noch Mehrheitsgesellschaft. Und da, ja, dann kann vielleicht irgendwann ein sehr, sehr diverser Safe Space da sein. Und das wäre total toll, weil bis jetzt sind wirklich Safe Spaces noch Spaces, wo man eben versucht, krass auf sich zu achten. Und es ist ja schwierig, weißt du, ich meine, wenn du einen Safe Space für schwarze Menschen hast, so, wo sie keinen antischwarzen Rassismus erleben, dann hast du aber trotzdem innerhalb dieser Gruppe immer noch den bestehenden Sexismus zum Beispiel. Das heißt, es ist für Frauen dann immer, also für schwarze Frauen, nicht unbedingt ein Safe Space oder ein hundertprozentiger Safe Space, weißt du? Und das muss man sich halt irgendwie, dessen muss man sich halt irgendwie bewusst sein.
Das heißt, wenn wir eine Vision haben, entwickeln würden, dann wäre es ein Safe Space, ein diverse Safe Space auf der Welt in jedem Moment zu haben, quasi, ja, so, genau. Egal wo.
Genau.
Für alle Beteiligten. Und genau. Ein Weg dazu ist Allyship, also wie sagt man auf Deutsch, Alliierte,
ja.
Genau. Alliierten Verhalten, das heißt, dass wir uns engagieren für andere und die Energie sparen, weil man kann sich sicher sein, dass bei jedem Marginalisierten, den man treffen wird, oder ja. Marginalisierte, sie wird diesen Kampf schon tausendmal geführt haben.
Ja, voll. Und ich glaube sogar, ich bin mir gerade nicht sicher, wer das gesagt hatte.
Verkaufst du als dein Zitat, mach ich dauernd.
Nee, das kann ich nicht. I cannot. Just joking. Ich glaube, es war Fatima Mumuna, die gesagt hat, sie will nicht nur jemanden, der Alliierte ist, sie will einen Komplizen. Sie will jemanden.
Noch weiter.
Der, ja, genau, weil vor allem der Alliierte, der kann sagen, ja, also wenn es mal Stress gibt, dann komme ich zu Hilfe, so, sollte es denn notwendig sein. Und der Komplize, der geht mit down, so.
Der geht zur Not in den Knast.
Ja, und der ist quasi, der ist so, der erlebt dasselbe. Und das fand ich ein sehr, sehr gutes Bild, weil als Komplize bekommt man tatsächlich noch mehr den Struggle mit. Wenn Leute eben das machen, dass sie sagen, ich führe jetzt diese Diskussion. Du musst die jetzt nicht führen. Ich führe die und ich, der Alliierte kann dann danach hinkommen und sagen so, boah, war ganz schön anstrengend so. Der Komplize, der sagt so, ey, on to the next.
Ja.
Weißt du, wie
ja.
ich meine?
Ja, ja.
Und das fand ich ein ziemlich cooles, nochmal, um das nochmal stärker auszudrücken, was es eigentlich bedeutet, da jemanden zur Seite zu stehen. Und da, wie gesagt, ich schließe immer mich selber auch mit ein. Also, weil was das eine in Bezug auf anti-schwarzen Rassismus bedeutet, das kann ich trotzdem auch noch lernen in Sachen Transphobie, Homophobie und Sexismus, weißt du? Also da muss ich ja auch dazu lernen und da muss ich auch Argumentationen lernen, damit ich diese Leute verteidigen kann, so, damit ich an deren Seite fighten kann und damit ich mich vor die stellen kann und der Komplize sein kann. So.
Ist ja wunderschön dann, dass man so eine quasi, ja, wie schon Marschroute für sich hat. Ey, das erste Ziel ist schon mal Alliierter zu werden und das zweite Ziel ist dann eher Komplize zu werden, weil dann habe ich auch die Empathie entwickelt, dass ich gar nicht auf die Idee komme, quasi dem anderen jetzt zu erzählen, dass es anstrengend war, weil, yo, wenn einer weiß, wie anstrengend es war, dann Roger, weil der den Talk schon tausendmal gemacht hat, das muss ich ihm gar nicht sagen, so, sondern ich sage so, okay, on to the next one und ziehe eher die Energie hoch für ihn, komm, den schaffen wir jetzt auch noch, den Vollidioten, und das machen wir jetzt auch noch, so, und danach lade ich dich auf ein Eis ein, klingt jetzt auch wieder sehr lapidar, aber, weißt du, manchmal hilft dir auch dieses, das habe ich auch vorher, ne, mit Ablenkung, ich bin da ja auch mittlerweile so, dass ich immer reingehe und trotzdem oft auch Respekt vor einer Wortwahl habe, weil ich weiß, weißt du, wer bin ich, dass ich Rassismus als Ablenkung bezeichne? Weißer, privilegierter Typ, noch nie Rassismus erfahren, ja, so an seiner eigenen Haut, sondern nur wahrgenommen in anderen Kontexten und in anderen Häuten so. Und trotzdem will ich ja genau sowas machen, eben auch dieses Thema Rassismus eigentlich auf alle Genres mal runterbrechen, weißt du, dass es mal wirklich auseinandergenommen wird. Welche Konsequenzen hat Rassismus für die Ökologie? Mhm. Welche Konsequenzen hat es für die Ökonomie? Welche Konsequenzen hat es für die Kultur? So, um einfach mal zu zeigen und das halt, und das ist natürlich wiederum ein Privileg, dass ich das versuchen kann, analytisch und emotionslos zu machen. Ja, einfach mal strukturell mir das anzugucken und zu sagen, so, und was ist jetzt mit der Wirtschaft und wo kann man da reingehen? So, weil ich glaube, für dich kann dieses Thema nie, und ich will nicht übergriffig sein, aber kann das nie emotionslos erfolgen.
Ja, es geht im professionellen Kontext geht es schon. Also, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo als Sprecher bin oder so, oder wenn ich eine Lesung mache oder so, dann bin ich ja da nicht als Privatperson. Da kann ich dann schon erlauben, oder ich kann es, Gott sei Dank, weil ich es gelernt habe, da relativ ruhig zu bleiben, so im professionellen Kontext. Im privaten Kontext geht es bei mir tatsächlich nicht. Also da wühlt mich das zu sehr auf und ich bin selber wirklich da dran, noch zu gucken, wie ich das lernen kann, dass ich das im Privaten auch anders handle, weil wenn ich es im Professionellen schaffe, dann muss es ja irgendwo im Privaten auch gehen.
Darf ich die mal abgrätschen, weil ich weiß, sonst höre ich noch 17 Sätze, die ich alle hören sollte. Nur darf ich kurz mal eine perfide Wahrnehmung, also du überlegst dir, wie du mit Rassismus, rassistischen Strukturen im Privaten besser umgehen kannst.
Genau.
Also wie perfide ist die Gesellschaft, wenn so ist, dass der diskriminierte die diskriminierte Person sich überlegt, wie sie damit besser umgehen kann, wie sie es besser adressieren kann, wie sie es doch noch mehr Teaching und so weiter. Du weißt, worauf ich hinaus will, anstatt einfach zu sagen, ey, yo, das ist rassistische Strukturen und die müssen verändert werden, maximal. Ja. Also das ist ja, ich mag ja auch diesen demütigen Ansatz von dir zu überlegen, was kann ich noch besser machen und so weiter.
Aber das ist gar nicht, da hast du es jetzt falsch verstanden, da ging es nicht um das, was nach außen geht, also nicht jetzt, wie ich besser teachen kann, sondern wie kann ich besser umgehen mit den Dingen, die mir passieren.
Ja, das darf aber doch trotzdem auch nicht die Lösung sein.
Also das ist auch nicht die Lösung, aber ja, genau, also wenn quasi die Marginalisierten auch keine strukturelle Hilfe haben, da dagegen vorzugehen, dann ist man komplett alleine. Und das habe ich halt gemerkt, so ganz viele Menschen, die rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt waren, waren jahrzehntelang gefühlt alleine, obwohl es so viele Organisationen gibt, obwohl es wahnsinnig viele tolle Leute gibt, die dafür schon seit Jahrzehnten kämpfen, dass wir sichtbar werden, dass wir uns connecten, dass wir die Community zusammenbringen. Und trotzdem habe ich wirklich über die Jahre auch gemerkt, wo ich jetzt unterwegs bin, auch mit dem Buch und jetzt auch nochmal bei Black Lives Matter, dass ganz viele schwarze Menschen das Gefühl hatten, sie erleben das, diese Situationen als Einzelpersonen. Mhm. So, sie erleben das jetzt exklusiv und zu merken, dass wir alle so deckungsgleiche Erfahrungen gemacht haben, dass wir alle deckungsgleiche Arten und Formen der Argumentation hören mussten, wie Leute uns erklärt haben, was, warum nicht rassistisch gemeint sein kann, weil bla bla bla, keine Ahnung. So, das hat halt, das ist total krass, dann zu merken, dass jeder von uns alleine im, ne, wir sind alle keine, nicht alle, aber wir sind nicht alle von uns so rum, nicht alle von uns sind ausgebildete PsychologInnen, ja. Und wir mussten alle irgendwie so copen damit und mit diesen Traumata klarzukommen. Und deswegen ist es, finde ich es jetzt so gut, dass es auch, dass es Workshops gibt, Empowerment-Workshops gibt, Workshops, die psychologischer Natur sind, um schwarzen Menschen oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ja, diskriminierte Menschen, dass die lernen, gewisse Resilienzen zu entwickeln und eben tatsächlich ein Handwerk lernen können, wie man damit umgehen kann. Und das Schlimme ist, genau wie du sagst, es ist wirklich schrecklich schlimm, dass wir uns selbst darum kümmern müssen, aber es zeigt eben auch, wo die Gesellschaft ist, die uns dazu zwingt, dass sie nicht da war, dass sie das nie als wichtig gesehen hat, dass es echt bis dieses Jahr gereicht hat, wenn jemand gesagt hat, ich bin selbst kein Rassist. Und deswegen hat er sich aus der Gleichung rausgenommen. So. Und wenn wir es nicht gemacht hätten oder wenn wir es auch jetzt nicht tun, dann wird es niemand für uns tun. So. Und es ist auch nicht mehr an der Zeit, glaube ich, dass marginalisierte Gruppen, und damit schließe ich wirklich alle marginalisierten Gruppen mit ein, dass wir sagen so, okay, und jetzt tut was für uns, sondern wir tun was und wir erwarten. Nicht mal nur erwarten, wir fordern, dass die Gesellschaft nachzieht. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, absolut.
Und das ist, glaube ich, gerade, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen der Punkt, an dem ganz viele unterschiedliche Gruppen auch jetzt sind, in unterschiedlichen Phasen ihrer Arbeit.
Ja, es gibt so viele Fragen, ne? Und es ist auch wirklich, wo ich mir dann immer wieder überlegt, ne, du haust so einen raus und dann ist es eigentlich schon der Mic Drop und dann ist es schon zu Ende und dann hat man 47 Minuten und 43 Sekunden gesprochen, ohne zum Beispiel jetzt, ja, und das kann man ja auch ganz transparent, also ja. Ich wollte ja eh noch so viel, also ich drehe da wieder durch, Leute. Also erstmal angefangen, ja, du hast White Saviorism angesprochen, ja, Plank ziehen, Viva Con Agua, jeden Fehler gemacht. Erste Ausstellung, wir haben darüber länger gesprochen, für dich ist es jetzt leicht redundant, aber für die Leute, die es da draußen hören, ja. Zuhörerinnen und so weiter, wir haben jeden Fehler gemacht. Wir haben Fotos mit afrikanischen Kindern mit Fliegen in den Augen, die nicht ansatzweise auf Augenhöhe waren, die eher die Elendskommunikation, darum geht es ja quasi, den afrikanischen Kontinent eben nicht als Kontinent, nicht als 54 Nationen, unfassbare Kulturen, Ethnien, mannigfaltig, vielseitig, als Max Herre hat es mal so geil gesagt, ja, wenn du so als Vergleich, ist einfach ein Unterschied, ob du nach Finnland fliegst in Urlaub oder nach Griechenland, schon was du einpackst. Und dieser Vergleich ist natürlich total Quatsch, aber er trifft trotzdem so geil den Punkt, und genauso divers ist der afrikanische Kontinent. Es macht einfach einen Riesenunterschied, ob du nach Ägypten fliegst, nach Sudan, nach Ghana oder Südafrika, Namibia etc. Und da spielt eben Geschichte alles mit einer Rolle. Du willst was sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, Djibouti oder Kenia, auch gar nicht weit voneinander entfernt, aber komplett anders. Und vor allem, ich dachte nur kurz, dass, falls Leute den Begriff White Saviorism gar nicht kennen, das nochmal kurz zu sagen, das ist, wenn EuropäerInnen, und also mit EuropäerInnen meine ich einfach weiße Menschen, sich als RetterInnen inszenieren. So, ja. Das wollte ich nur nochmal, dass die Leute das auch wissen.
Und damit ich hier plank ziehe, wie ich es angekündigt habe, habe ich natürlich zu Genüge gemacht. Kontext, es gibt einen Brunnen, der eingeweiht wird. So, dann darf ich, Trottel, aus Deutschland angereist in Äthiopien, das Band durchschneiden mit noch einem Musiker Sascha, der sich natürlich für Viva Con Agua engagiert hat, aber was ist das Bild? Eine afrikanische Gruppe steht drumrum, während zwei weiße männliche Protagonisten das Band durchschneiden und gefeiert werden für ihre Spende oder ihr Engagement und genau dieses Bild ist es. Oder ja. Ich habe ein Selfie mit einem kleinen afrikanischen Jungen gemacht, der natürlich in keinster Weise gewusst hat, wo dieses Selfie auftaucht, der keine Genehmigung unterschrieben hat, in Deutschland zum Beispiel. Ne? Und da muss man ja immer die Kontraste sehen, wenn wir Bildungsarbeit machen, dann gibt es kein einziges Foto an der Schule. So, und dann fliegt man auf den afrikanischen Kontinent und zeigt einfach Fotos, Videos, völlig ungefragt. Also da waren wir interessanterweise vor Corona schon an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, so geht's nicht mehr, das können wir so nicht. Und jetzt wie Brandbeschleuniger gibt's keine Projektreisen. Und jetzt ist die Frage, wie das in Zukunft gemacht wird. Weil wissen wir nicht. Natürlich ist das Beste, wenn Viva Con Agua Uganda es macht, das ist ein ugandischer Fotograf etc., Papa Shabani und so weiter, nur wie sensibel ist er damit? Also nur weil, also das muss man ja dann auch sich als Organisation überlegen, aber deswegen diesen White Saviorism, guckt euch an, haben wir jeden Fehler von gemacht, so muss man einfach ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, das ist elementar, das hast du vorher so angesprochen und ohne das Dieter Nurfass aufzumachen, aber der Umgang ist ja quasi, wenn man Scheiße baut, Buch lesen, viele Bücher lesen, offen und ehrlich darüber kommunizieren und sich das ganze Feedback anhören und dann versuchen es zu adaptieren auf sein System und schnellstmöglich die angesprochenen Punkte umzusetzen und nicht sofort in eine Abwehrhaltung zu gehen und zu sagen, nee, so ist es nicht. Sondern
ich erkläre dir jetzt mal, wie deine Kritik auszusehen hat.
Das hast du mir mal erklärt in einem dieser Talks, wo ich gedacht habe, krass, so fies ist es sogar. Also fies ist auch wieder, guck mal, ich habe voll oft einfach genau, wenn ich so denke, oh, völlig falsche Wort, aber es ist so asozial, es ist so, oh, H-U-R-E-N, nee, darf man auch nicht sagen, nein, du weißt, was ich meine, einfach das schlimmste Wort. Also es ist so fies, dass es sogar umgedreht wird. Der ganze Mechanismus wird umgedreht und wird damit auf die Spitze der Asozialität gebracht.
Ja, voll. Also das haben wir halt oft. Deswegen, ich finde es super gut, dass du das auch so offen ansprichst, dass man sagt so, ey, weil jeder, glaube ich, in Deutschland kennt und mag Viva Con Agua so. Das ist geil, dann zu sagen so, ja, guck mal, genau das, weil White Saviorism ist genau dieses Bild von zwei weißen Dudes vor einem Brunnen und schwarze Menschen stehen drumherum und sagen quasi, sind gezwungen, wow zu sagen, als innocent bystander. So. Das ist exakt das Bild und das finde ich gut zu sagen, wir haben alle Fehler gemacht und wir arbeiten jetzt dran, die nicht mehr zu machen, weil das ist ja genau der Schritt, den es braucht. Ich hatte mit hier Pirette Herzberger Fofana, einer Abgeordneten im Europäischen Parlament, die ist nicht nur Vorsitzende auch der Arbeitsgruppe gegen Rassismus in Europa, sondern die ist auch ich glaube, Mitvorsitzende vom panafrikanischen, also von dem Ausschuss, der quasi mit den panafrikanischen Ländern korrespondiert und die eben dafür arbeitet, dass eine Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern auch auf dem politischen Teppich auf Augenhöhe stattfinden kann. So, weil das ja auch immer noch so total paternalistisch und eurozentristisch ist. Das heißt, auch wenn da Politiker hinkommen, dann ist es quasi das Bild mit dem Brunnen dasselbe. Das ist so, hey, jetzt kommen wir erstmal und jetzt erzählen wir euch mal, wie es halt geht. Und das ist, der Weg ist noch lang, aber es ist halt genau gut, das jetzt schon zu checken und sich Gedanken drüber zu machen und zu sagen, so, okay, hey, wie können wir das noch verbessern, weil ich habe nur die Pirette noch angesprochen, weil ich es halt so wichtig finde, dass es auf ganz vielen Ebenen schon auch passiert. diese Veränderung, die du jetzt auch beschrieben hast.
Ja, und das ist ja auch das, was ich doch in den letzten Jahren so gemerkt habe. Natürlich, wir kommen aus dem Profifußball und kommen jetzt, könnte man sagen, auf der guten Seite der dunklen Seite der Macht oder so. Der guten Seite der Macht, hier mit St. Pauli und so weiter. Und trotzdem ist es natürlich ein sehr machoistisches, also auch wenn das jetzt die andere marginalisierte Gruppe ist. Ne? Wir hatten lange nur Männer in Führungspositionen. Wir hatten keine Frauen, da haben wir jetzt gut nachgearbeitet und trotzdem ist es noch ein Schritt, bis es 50-50 ist, so, bis es irgendwann einen Beauftragten bei uns im Office gibt, gibt es noch nicht, so, wenn man in Deutschland guckt, ist ein BIPOC auf der Gehaltsliste, natürlich in Uganda sind es alles BIPOCs, da ist auf jeden Fall ein langer Weg zu gehen und ich merke halt nur, dass gerade so Sachen, und deswegen freue ich mich auch, also so, weil das natürlich eine unfassbare Lernkurve für mich persönlich bedeutet und ich glaube aber auch für ganz viele andere Leute, dass auch sowas wie das Klopapier gerade es schafft, in den Diskurs zu kommen. Also ich schick's halt CEOs, ja, noch und nöcher, kauf jetzt eine Palette. Ja, so, das ist ja quasi dann mein Job auch so. Also. Und natürlich gibt es zum Beispiel ein CEO, ich sage jetzt nicht für welche Firma, aber ich liebe ihn über alles, ja, und der schreibt halt zurück, ey, fuck, mein Unternehmen ist, dem ist das zu politisch und es müsste eine Ausschreibung geben. Also er hat so ein großes Unternehmen, dass es eine Ausschreibung geben müsste, welches Klopapier sie kaufen. Ja? So, es gibt ja dann in Deutschland für alles Ausschreibungen. Ist ja auch gut, weil
damit
Antikorruption und so weiter. Ne? Und so weiter. Und trotzdem, und dann hat er gesagt, kann ich nicht, aber mir geht's so gut, ich kaufe die Palette privat. Okay. So, der andere, der sagt mir, finde ich mega geil, alles Stores, ich sage jetzt aber auch nicht meinen Namen, kaufen das. Aber Social Media würden sie weglassen. Also ich sage ja denen ja immer, die sollen quasi das auch noch auf Social Media posten, wie sie es kaufen, damit es quasi andere anregt, das auch zu machen.
Ganz kurz, eine Sekunde, es hat nur gerade bei mir geklingelt.
Ja, ist kein Problem.
Ich mach ganz kurz, bin gleich da.
Ich mach das wie Knossi, ich moderiere das jetzt einfach weiter.
Okay, ich bin gleich wieder.
Genau, meine Damen und Herren, das ist Roger Reckless. Wir machen eine kurze Unterbrechung, weil Roger muss irgendwas an seinem, in seinem Leben organisieren. Und das ist ein gutes Recht.
Jetzt habe ich fünfmal dieselbe Sache erzählt. Sorry, ich wusste gar nicht, dass es heute kommt. Ich dachte, das kommt nicht heute. Ich habe keine E-Mail. Okay. Und er so, ich habe angerufen fünfmal. Ich so, ja, ich habe mein Handy ausgemacht.
Darf man das eigentlich noch? Namen von, also nicht Namen, sondern diese Akzents nachmachen? Das frage ich mich manchmal.
Also es kommt drauf an. Also ich mache das, weil ich selber einer marginalisierten Gruppe angehöre und es niemals verarschend mache, so, sondern eine Liebe in die Art der Darbietung reinlege, so, wie ich finde, dass es dann auch cool ist, so, wenn man das nämlich kennt, also wenn es quasi im eigenen Umfeld so ist, wie zum Beispiel, wenn ein schwarzer Comedian seinen nigerianischen Vater nachmacht und den nigerianischen Akzent im Englischen, dann ist es es nicht um den Akzent nachzumachen, sondern ist es um der die Person einfach wiederzugeben, so. Das hat einen ganz anderen Move, als wenn es jetzt eine weiße Person macht, die das nicht so, die das nicht voller Liebe, sag ich jetzt mal, macht, weißt du?
Also ist das auch so, wenn ich da gleich reingehe, dass das Haupt Kritikpunkt zum Beispiel an allen weißen Menschen, die aus dem Hip-Hop ihre Daseinsberechtigung haben oder ihr Business oder whatever, ihre Rolle, Funktion, die sich dann nicht engagieren dafür, also dass sie genau das machen, sie nehmen Punkte aus der Kultur, nutzen die, machen die zu Privilegien und
machen die zu Geld vor allem.
Machen die zu Cash und engagieren sich dann aber, ne, also so auch Marken, große Marken, die sich ganz klar Hip-Hop-mäßig positioniert haben und aufgebaut haben, die nur deswegen existieren und dann jetzt nicht Farbe bekennen.
Ja, also ganz ehrlich, ja. Also, weil auch da gibt es eben Leute und Firmen, die das mit Liebe machen und die das eben sehr wohl, denen das sehr wohl bewusst ist. Ja, und die eben versuchen, auch der Community was zurückzugeben. Sei es, indem sie die Community eben sichtbar machen und somit auch was zurückfließen lassen. So. Sei es, indem sie die Sichtbarkeit kann sein, dass es Leute aus der Community dann Models sind oder wie auch immer, weißt du? Mhm. Aber es ist also häufig der Fall, dass es einfach genutzt wird, um davon zu profitieren. Und das beste Beispiel ist, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, Erkan und Stefan. Das gab es in Bayern, ja, waren die früher, ja, immer im Radio, und dann waren die auch irgendwann mal, hatten, ja, die so einen schrecklichen Film. Und das ist so das beste Beispiel. Das waren zwei Deutsche, die halt so zwei türkische Jugendliche nachgemacht haben.
Ja.
Im Öffentlich-Rechtlichen, ne, im Radio und dann irgendwann eben im Fernsehen. Und es war halt so die platteste, es war einfach richtig so eklig. Also richtig eklig, wo du sagst, so das fand halt dann jemand lustig, der diesen klassischen deutschen von oben nach unten Humor liebt, so, weil das war ganz, ganz klar, dass die Gruppe der Migranten, der Menschen mit migrantischem Hintergrund, eben diese türkischen Jugendlichen mit ihren Adidas-Anzügen und so, wurden da so dargestellt, dass man eben schön von oben nach unten lachen kann. So. Und das finde ich, ist ganz, ganz ekelhaft. Und wenn jemand aber sich etwas verschreibt und es auch zu schätzen weiß und es auch feiert und so, dann ist es ganz was anderes, dann kommt es auch ganz anders rüber, und deswegen funktioniert es lustigerweise auch immer von innerhalb der marginalisierten Gruppe, aber es funktioniert nicht andersrum, weißt du, ich meine? Mhm. Also du kannst selbst, wenn du jetzt als weiße Person super gut den indischen Vater deines Kumpels nachmachen kannst, so, dann hat es eine ganz andere, dann ist es immer so, mach's nicht. Einfach, weißt du, ich meine? Das ist, ja, das hat einfach eine andere Qualität, weil es potenziell immer dieses Herabwürdigen bedient, so. Das ist auch ein großes Problem, wenn Männer Frauen nachmachen, finde ich, so. Mhm. Oder heterosexuelle Männer homosexuelle Männer nachmachen, das ist da dasselbe, da ist man ganz, ganz schnell in diesem Gefälle drin, und dadurch, dass ich mich jetzt, um das abzuschließen, dadurch, dass ich quasi mit dem Dialekt in meinem Gefälle bin, weil ich auch so geredet habe, so und rede teilweise, habe ich beschlossen, dass es für mich okay ist. Wenn aber jemand kommen würde und sagen würde, ey, das ist für mich, das ist überhaupt nicht cool, hör das mal auf, dann muss ich auch das respektieren. So.
Ich meine, das kommt ja auch noch hinzu, dass man auch so eine Empathie, das eine ist dann, wie du auch schon öfters richtig gut gemeint, und das andere ist aber dann halt nicht das Verständnis zu haben, ne? Rein theoretisch, ja, bräuchte es vielleicht sogar jetzt, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber eine Triggerwarnung vor diesem Podcast, weil man einfach den Leuten, ey, wir thematisieren da Rassismus. So, ja, bedeutet, wenn du schon mal Rassismus erlebt hast, kann es dich retraumatisieren, weil du schön vorher klar geäußert hast, jede rassistische Erfahrung ist ein Traumata.
Ja, jede rassistische Diskriminierung, genau.
Rassistische Diskriminierung ist ein Trauma. Und ich glaube, das muss ein Mensch wie ich auch erstmal verstehen. Und hat ganz lange gedauert, und dann durch George Floyd wurde es exponentiell, zum Glück, in der Entwicklung, ja, also ich meine
also Glück im Unglück, ne?
Zum Glück im Sinne, dass ich das Gefühl habe, dass es gab ja schon, korrigiere mich, aber millionenfach George Floyds,
ja,
so, und der ist trotzdem ein Name, der in die Geschichtsbücher eingehen wird, der eine massive und jetzt hoffentlich langfristige, strukturelle, positive Veränderungen herbeigeführt hat.
Mhm. Weil also der auf jeden Fall so eine krass wichtige Diskussion eingeläutet, ja, hat. So, weil mit, ja, George Floyd geht es ja auch nicht nur um Rassismus, sondern, ja, in den USA ist es der Polizeiapparat noch ein bisschen stärker verwoben mit Rassismus und dem Vermächtnis der Sklaverei. So. Ja. wie bei uns der Polizeiapparat auch immer noch, und das ist, sorry, dass ich das so sage, aber halt auch verwoben ist mit unserer Geschichte so. Die Autorität hier und die Meinungshoheit, und wenn es dann eben von staatlicher Seite ist, in einem Land, das den Holocaust verursacht hat so und das Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, ist es einfach immer schwierig. Du kannst nicht so tun, als wäre das nicht passiert. So, du kannst nicht, du kannst nie dich hier so verhalten. Weder die Bundeswehr kann sich so verhalten, und damit haben wir gar nichts zu tun, oder noch irgendeine Spezialeinheit so. Aber diese Diskussion ist so super wichtig. Und vielleicht, ich glaube, ich habe auch, das war vielleicht auch das, was du sagen wolltest, ist die Diskussion auch jetzt an einem Punkt, wo genügend Menschen auch schon auf diesem Sensibilitätsding sind, dass sie die Antennen dafür haben, dass sie auch eben nicht mehr so schnell versiegt.
Ich glaube, um in deiner Sprache zu bleiben, wir werden gerade Allies. Oder viele werden gerade Allies.
Ja.
Und der nächste Step wäre dann wirklich Komplize zu werden und zu sagen, yo, I go further with you.
Ja.
Und ich meine, und vielleicht um diese Differenzierung zwischen Amerika und Deutschland, was, glaube ich, nochmal ein exponentieller Schub ist, ist einfach die Privatisierung des Wirtschafts- und des Polizeisystems.
Ja.
Also
des Gefängnissystems, ne?
Des Gefängnissystems und aber auch des Verhaftungs- und Polizeisystems. Also du kriegst einfach Geld dafür, was du verhaftest.
Ja.
Dementsprechend verhaftest du natürlich so, und weil du monetär davon profitierst, was eine Absurdität ist, die mir wirklich, und ich meine, ich dachte, hey, irgendwas auch schon mal ein Buch gelesen, auch nicht so viele und so, aber deins, übrigens, kauft sein Buch, das ist keine Empfehlung, sondern eine Bitte, eine ganz große, weil er engagiert sich jeden Tag dafür und das ist die einzige Form der Bezahlung, die wir zurückgeben müssen. Und das stimmt aber auch nicht ganz, weil es auch nicht ganz fair ist, aber das ist eine endlose Diskussion bei uns, quasi, weil du ja die Arbeit für das Buch schon lange getan hast und trotzdem, kauft jetzt sein Buch, und von mir ab, den du nie gehört, kauft jetzt unbedingt. Ich versuche es immer so charmant wie möglich zu formulieren, dass ihr euch engagiert da draußen auf diesem Planeten. Kauft jetzt dieses Buch und kauft das Klopapier. Das ist jetzt kein guter Übergang. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich davor war. Manchmal bei dir komme ich dann einfach auch in Rage und in Emotionen und dann verliere ich den Fokus.
Hey, ich kenn's zu gut. Aber dann lass uns doch zum Klopapier springen. Das ist doch gar nicht schlecht.
Nee, es ist ja auch, wirklich der erste, weil du vorher gesagt hast, dass du, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Du hast vorher irgendwann mal so gesagt, dass du so ein, ja, immer mal wieder ein bisschen Impact fühlst auch von dir selber und deiner Arbeit. Kann es sein, dass du jetzt auch an so einem Siedepunkt bist, weil du in ganz vielen Sachen, du hast ja unfassbar viel Arbeit schon in Rap, ins Buch und so weiter gelegt und jetzt an so Punkten kommst, wo jetzt langsam die Arbeit sich auszahlen wird, jetzt einfach auf so einer künstlerischen Ebene?
Ich glaube, auszahlen, glaube ich, ist ein, ja, also wo
der Impact sich erhöht, wo du mehr wahrgenommen noch wirst, weil du vorher auch gesagt hast, immer, du hast Musik, aber immer unter ferner Liefen gemacht und so, und wo du jetzt so vielleicht auch mit Deichkind und mit anderen Aktivitäten, die du machen wirst, auch nochmal eine andere, ja, Sichtbarkeit, Wahrnehmung, Relevanz vielleicht erarbeiten?
Also das, lustigerweise, ich glaube tatsächlich, dass das passiert gerade. Ich glaube, aber es kommt bei mir noch, also auch wenn wir jetzt drüber reden, ich habe gerade versucht, mich so das mich selbst abzuklopfen drauf, ob ich das merke schon tatsächlich, und dann weißt du, nee, also wo ich es merke, ist, dass es in der Art und Weise, wenn quasi Interviews sind oder es kommen andere Anfragen, und da geht es jetzt tatsächlich nicht um die Rassismusfrage, sondern auch jetzt als Musiker kommen andere Anfragen, andere Partner, mit denen man arbeiten kann, so, das ist, da merke ich das schon so, aber also bei mir ist es nicht angekommen, und ich glaube, und das ist genau das Ding, ich glaube, es kommt bei mir auch nicht an, und das muss es auch nicht, weil ich mache ja immer noch dasselbe. Ich mache ja, was ist ja nicht so, dass ich auch jetzt bei Deichkind zum Beispiel, ich war so aufgeregt, du machst dir keine Vorstellung, wie aufgeregt ich war, dass ich jetzt mit den Jungs auf Tour bin und in der Family sein darf, und ich sage wirklich darf, nicht weil ich die Band so toll finde und weil ich das toll finde, was die machen, weil sie so groß sind und bekannt, sondern weil das einfach wirklich unglaublich liebe Menschen sind. Und zwar komplettes Team. So. Also, und da bin ich wirklich gesegnet, dass ich da sein kann. Das freut mich total. Und es ist halt krass, so wie du sagst, so dieses, dass es so bei mir ankommt, dass ich irgendwo hingehe und sage so, ha, jetzt geht's richtig los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich bereit auf Roger Reckless 2.0. Das wird einfach nie so sein, weil ich bin auch wenn ich da mit denen in Köln in dieser fetten Arena, boah, Alter, ausverkauft, wie viel und zigtausend Leute so, und ich bin aber derselbe kleine Junge aus Marktschwaben, der in seinem an seinem kleinen Plattenspieler scratcht und sagt, Hip-Hop ist voll toll. Das ist so mein Ding. Und das ist dasselbe, was ich da empfinde, wenn wir so Sachen wie Leider geil oder Komm schon rappen, wo ich bin derselbe kleine Junge, der das gehört hat, aber bin jetzt mit
Teil davon
auf der Bühne so. Es ist total. Und ich genieße es voll, dass das eben nicht so ist, dass ich nicht so bin, dass ich so, yes, jetzt bin ich
schaff,
so,
Baby, genau. Rolex.
Genau, sondern dass ich sage so, hey, geil, dass ich das erleben darf. Und ich glaube auch, dass dieser Umgang mag nicht immer, das ist nicht immer gesund, sage ich jetzt mal so, weil das trotzdem ist Musikbusiness, also jetzt nicht in Bezug auf Deichchen, sondern aber so generell jetzt für die Mucke, die ich persönlich mache, Musikbusiness ist immer noch ein Business, und mit dieser Einstellung, ne, mit dieser hey, wow, ich bin kein Businessmann so, und nein, das weiß ich auch, aber ich hoffe trotzdem, dass ich mir das so lang wie möglich erhalten kann, weil es mich wirklich aus diesen ganzen Struggles rausholt. Also diese, was du sagst, so, ob man jetzt so den Impact merkt und so weiter, es ist eigentlich mehr so, es passieren jetzt mehr Situationen, die mich kurz tatsächlich entlassen haben aus dem ganzen Struggle so. Und das war schön. So, das war wirklich einfach schön. Sei es jetzt, ich habe ja letztes Jahr eine Lesetour gemacht, eine eigene. Ich habe auch meine erste eigene Rap-Solo-Tour gemacht als Roger Reckless, so in saukleinen Clubs. Mit
auch krass, nach 15 Jahren Rap-Game.
Ja, ja. Und immer, aber ich habe ja immer Projekte gemacht. Ich habe immer, ich wollte, ich, mir ging es immer darum, Mucke zu machen, in dem, so wie ich mich halt gerade gefühlt habe. Ich habe so viele Projekte, wo Leute gar nicht wissen, dass ich das bin, so, und oder dass es überhaupt gibt, so, und das finde ich, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum ich jetzt auch in der aktivistischen Arbeit auch nicht verbittert bin, wenn ich weiß, es geht nur kleine Schritte voran, sondern ich weiß, dass jeder kleine Schritt etwas wert ist im Großen und Ganzen, weißt du, weil jedes kleine Projekt, das ich mal gemacht habe, jedes kleine Ding, das wie gesagt, wo niemand weiß, dass es überhaupt existiert, aber für mich war es unglaublich wichtig, und du triffst dann immer wieder Leute, die sagen so, ey, das Ding habe ich gehört, das war der Grund, ein Produzent zum Beispiel, den ich krass feier, so, der hatte mal erzählt, dass das eine Instrumental-Platte, die ich gemacht habe, sein Punkt waren, warum er angefangen hat zu produzieren. So. Und das war für mich so total krass, das eben zu merken. So, es gibt einfach, im Kleinsten kannst du Sachen anschubsen, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind. Und deswegen hat das alles einen Wert. Und deswegen ist es auch, weißt du, deswegen kann man auch weitermachen in dem Bewusstsein so, hey, vielleicht werden wir beide das nie erleben, dass wir alle Komplizen sind, so, aber vielleicht erleben wir es, wo ganz, ganz viele von uns schon Allies sind. So. Und allein dafür lohnt es sich. So.
Das ist so geil. Ich liebe so, also so eine Betrachtungsweise, so reflektiert auf der einen Seite, demütig. Ich kenne das so ein bisschen von mir, dass ich bis heute sage, all diese kleinen, jeder scheiß Becher, jede Veranstaltungen. Und das weiß ja, Vivo Konakwa sieht immer erfolgreich aus. MBA, wir hatten Elektropartys, da war eine Person zahlend und das waren wir selber natürlich. So, da war niemand da. Ganz viele Fails, ganz viele Momente, wo wir hätten aufhören können, müssen, sollen, unter formaljuristischen Gesichtspunkten. Als ich meinen Eltern versucht habe zu erklären, wir haben es geschafft, weil der Wu-Tang Clan uns supportet hat und ich ins Bildungsbürgertum halb tätowiert vom Festival zurückkam, kann sich jeder vorstellen, was meine Eltern, die eher wollten, dass ich Doktor werde, sich gedacht haben. So, also ganz viele von denen und bis heute, und ich hoffe nicht, dass es irgendjemand jetzt zum Anreiz nimmt, das zu machen, aber mache ich sogar diese Bachelorarbeiten, die ja nur für den Professor geschrieben werden und für die Studentin oder Professorin und die Studentin und Student quasi und die kein im Normalfall keine weitere Relevanz haben. Selbst dafür nehme ich mir eine halbe Stunde, weil ich nie immer sage, hey, du weißt nicht, was aus dieser Person wird.
Ja.
Und wenn sich eine Person mal engagieren will, das ist ja fast eine der reinsten Motivationen. Ich will mich jetzt engagieren. Egal, don't judge, warum. Ob sie besser dastehen will, ob sie jemanden kennenlernen will, ob sie sich selbst, erstmal scheißegal, sie will sich engagieren. Also gib ihr die Möglichkeit, sich zu engagieren. Und jetzt endlich die Überleitung zu unserem Klopapier. Und die einfachste Art und Weise ist, wischt euch den Arsch. Wischt euch den Arsch. Wischt euch den Arsch. Wir haben ja auch, wir können es ja jetzt schon raushauen, weil der Podcast wird morgen veröffentlicht. Mhm. Wir reden aber heute nachher auch in dem Live-Talk, wo man sich denkt, hey, was ist eigentlich mit uns los? So, den ganzen Tag Laberababer. Das ist schon wie ich früher diese 13-jährigen postpubertären Freundschaften, da bin ich ja immer noch im IQ-Level. Also wir haben ein Klopapier, im März hatten wir die Idee, gemeinsam in einem dieser Talks, rausgebracht mit Goldeimer, das antirassistisch wirken wird.
Ja.
Und jetzt mal Butter bei die Fische hier, warum glaubst du, dass das so eine große Strahlkraft haben wird?
Also ich glaube tatsächlich genau, wie du auch mal gesagt hast, dass wenn dieses Projekt funktioniert, das heißt, ihr müsst uns gleich mal unterstützen auf startnext.com/toiletpaper, weil dann können wir ein Toilettenpapier produzieren, nachhaltig und fair produziert von Goldeimer, das antirassistische Arbeit unterstützt. Das bedeutet, die ISD wird gefördert, die Amadeo-Antonio-Stiftung und das Social Justice Institut München, das wiederum mit Beyond Color und Afrodiaspora 2.0 arbeitet. Ich glaube, dass es so eine Strahlkraft haben kann, weil es bedeutet, dass ein Produkt etwas ändern kann. So ein bisschen wie eben bei Viva Con Agua. Wenn ihr eine Flasche Wasser verkauft, dann hat diese verkaufte Wasser einen Impact auf den Rest von der ganzen Projektgruppe. So. Und wenn man eine Packung Toilettenpapier kauft, dann hat es einen direkten Effekt auf antirassistische Arbeit. Eben diese Arbeit, die gemacht werden muss und die aber auch finanziert werden muss und die unsere Gesellschaft verändert, zukunftsfähig macht und bereit macht für das 21. Jahrhundert so. Und ich glaube, dass die große Strahlkraft darin liegt, dass wenn es funktioniert, wenn Leute nicht nur das möglich machen, dass es das zu kaufen gibt, sondern wenn Firmen sich das in die Firma holen, um ein Statement zu haben auf dem stillen Örtchen. Gäste, die aufs Klo gehen und auf einmal so sich zum Beispiel den Hintern abwischen können mit der Erklärung von was Colorism ist. So. Oder weißt du? So, das ist so ein gutes Statement, dass vielleicht andere Firmen auch drauf kommen zu sagen, so ja, okay, hey, wir können auch was unterstützen. Wir können wir können Produkte machen, die nicht, wo es eben nicht nur um den Profit geht oder gar nicht um den Profit, sondern darum, was kann man unterstützen. Und dieses Denken, also das glaube ich, ist auch wieder so ein Ding. Ne? Es ist im Kleinen, kann es potenziell etwas viel, viel Größeres bewirken. Und was halt Fakt ist, ist, dass wenn das klappt, so, dann ist es definitiv so ein Gamechanger. Dann ist es ein absoluter Gamechanger und dann werden definitiv noch viel, viel mehr, am Anfang wahrscheinlich junge Firmen, Startups, junge Menschen, die sich zum Kollektiv zusammenschließen, das auch solche Aktionen machen. Und Leute werden viel früher checken, worum es da geht, weil das Ganze schon mal passiert ist. Die wissen dann, ah ja, genau, ey, das funktioniert auch. Natürlich unterstütze ich das auch, weil ich habe schon mal gesehen, dass es funktioniert hat. So. Und in der nächsten Instanz, ne, werden natürlich ein paar Firmen werden das ausnutzen wollen und das halt so marketingtechnisch benutzen, genauso wie sie Black Lives Matter benutzt haben.
Aber das merken wir eh.
Das merken wir jeder. Eh. Ja, ja, genau. Das Gute ist eben, dadurch, dass es dann, dass es auch so ehrlich investierte Kampagnen gibt, kann man viel, viel leichter unterscheiden, ob das ehrlich investiert ist oder nicht. Mhm. Und spätestens nach 2, 3 Dingern werden auch große Firmen sagen so, okay, hey, wir können das nicht allein machen, wir müssen uns einen Partner suchen, der uns berät oder der das sogar für uns macht, konzipiert etc. Und dann hast du über diese Partnerorganisation, die dann divers Jobs besetzt kreiert. Sind und dann genau Jobs kreiert, Money kreiert, so, das ist eigentlich mein Dream, was das an Strahlkraft haben kann. Aber dazu muss es funktionieren. Dazu muss es funktionieren. Dafür müssen wir das Funding-Ziel erreichen. And that's why you gotta go to startnext.com/toiletpaper and donate a lot of money. Get yourself a pallet of toilet paper. Get yourself as much toilet paper as you can and then you're gonna get it. Yeah.
Yep. Ich will dich nicht korrigieren, nur kleine. Ihr könnt Geld spenden, ihr könnt aber auch einfach Klopapier kaufen. Das ist genau das Gleiche. Also das muss man ja auch sagen, es ist keine Spende, es ist ein Social Business. Ja. Ich möchte auch einmal transparent machen, wir haben uns unfassbar viele Fragen gestellt. Erste Frage ist schon mal, dürfen wir das als Gold immer überhaupt und so einem Thema zu widmen? Dann die perfide Frage, hey, jeden Musikerin, mit dem ich mich engagiere, ja, aber überhöhe ich mich dann nicht zu sehr selbst? Ist es das ja nicht unser Ideal? Und machen wir uns dann dieses Thema zunutze und so weiter? Ich denke ja sogar in All Profit. Also, wir haben so eine geile Jury zusammenbekommen. Aminata Belli,
Frieda Ramadan,
Kybra, Sammy
Deluxe, Puh.
Megalo,
Chef Cat.
Lass ich mal alle machen, damit wir jetzt keinen vergessen. Natasha Kimberly.
Ja, hast Larry, du schon gleich. Genau, Ebo. Jasmina Kunke, One and Only Quattro Milf. What?
Boah. Wir haben jetzt noch ein paar dazugenommen, weil wir auch Feedback bekommen haben. Vielen Dank ans Feedback.
Ja.
Alle Namen steht auf dieser.
Shai Hoffmann, genau. Selina Bostik. Frank Jung von Halbe Kartoffel Podcast. Syllable Spill. Genau.
Rapper. Geiler Typ. Das heißt, wir haben uns ganz viele Fragen gestellt, ob wir es dürfen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn jetzt ein Global Player sogar auf die Idee käme, sich so ein Thema zu widmen und sagen, ey, wir produzieren zum Beispiel das erste antirassistische Auto. Hm. Bei der Marge, die da sind locker 100 Euro, 1000 Euro wahrscheinlich auch drin, whatever. Lass mal 100 Euro als Beispiel, man muss jetzt ja auch nicht gleich übertreiben, das wäre vielleicht ein halber Prozent vom Gewinn oder whatever. Wäre mal interessant zu wissen. Egal, lass es 1000 Euro, ist völlig egal. Auf die Idee kommen würde, würden sogar, behaupte ich, andere Testimonials bereit sein, dafür zu werben. Also bei uns war es ja zum Beispiel eine Frage, so, die machen das natürlich, die sind jetzt alle Teil der Jury, Teil des Projektes und so weiter. Und weil wir eine soziale Organisation sind und jeder weiß, verdienen 4000 Euro brutto und that's it halt, aber es gehört uns nicht, das ist kein klassisches Business, wo halt dann Aktionäre reicher werden, sondern eben Social Business, machen die alle so mit. Ich glaube aber sogar beim Global Player, das ist jetzt aber eine gewagte These, die ich erstmal nicht überprüfen kann, würden Leute, die im Scheinwerfer quasi Licht stehen, die Werbung für einen besseren Preis oder lieber, scheiß auf den Preis, es kann der gleiche Preis sein, aber sie würden es lieber supporten und mit mehr Herz und Seele, wenn es einen Inhalt hätte. So, da bin ich mir sicher, weil jeder eigentlich gerne was supportet. So, und wenn man daraus, das heißt, du machst sogar noch einen ganz anderen Game Changer, indem du eine ganz andere Form der Glaubwürdigkeit reinkriegst, indem du Haltung zeigst, indem du dich auch abgrenzt, so und ganz klar sagst, ey, bei uns nicht. Und eben, ja, das geht dann weit über dieses Black Square Posting hinaus.
Ja, voll. Voll. Also das, ich glaube auf jeden Fall auch, dass das eine ganz andere Strahlkraft hätte nochmal. Ich glaube aber auch, dass gerade diese, ich glaube, das ist ein Global Player, dass er Schwierigkeiten hätte, das so zu machen wie wir.
Klar, weil so, weißt du? Er kann schon mal gar nicht so arbeiten, es ist alles viel. Es wird nach oben korrigiert alles. Das heißt, im Zweifel sagen die schon bei politischer Sache, machen wir nicht, machen wir uns nur angreifbar, ist zu gefährlich.
Ja, genau.
So. Wobei, muss man ja auch sagen, wenn man sich dann so Werbung von einem anderen Autokonzern, ich glaube, du weißt von welchem, anschaut, dann ist es natürlich, sind sie da halt kontraproduktiv politisch sogar.
Ja, ich würde nicht sagen kontraproduktiv. Sie spiegeln halt immer noch ein Narrativ wider, ja, wo wir eigentlich schon drüber weg sind. Und das kann man jetzt sehen, wie man will. Die einen sagen, ja, die machen das absichtlich, um irgendwie im Gespräch zu sein. So Ding ist aber, das mag vielleicht funktionieren für den Moment, aber es ist tatsächlich, glaube ich, für die Marken selber auch einfach. Es ist zu leicht zu durchschauen. So. Es ist zu leicht, so dass man sagt, so, nö, da das brauchen wir nicht. Weißt du, ich meine, das sowas brauchen wir nicht. Und da glaube ich, tatsächlich könnte ich mir echt vorstellen, dass eher auch so diese, also wenn es ein Global Player machen würde, dann wahrscheinlich auch irgend so ein Fashion-Ding, glaube ich. Weißt du? Ja. Als ein Autoindustrie ist für mich einfach wirklich so krass männlich besetzt. Da tue ich wahrscheinlich jetzt auch vielen Unrecht, aber und das finde ich halt voll negativ. So, ich glaube, Auto ist, wo du gesagt hast, so ein antirassistisches Auto, die Firma, glaube ich, muss es, die naja, müsste man machen.
Naja, ja, oder, ich meine, die Vision, die du hast, dass überall ein Safe Space entsteht, bedeutet, es muss ein antirassistisches Auto geben, weil es auch ein antisexistisches Auto gibt. Und es gibt ein antihomophobes Auto. Und das ist alles eins. Es ist ein Diversity-Car, hat alle, all colors are beautiful, also wirklich, Entschuldigung. Nein, ich wollte sagen, alle.
And he slipped that right in there.
Aber das Geile ist bei Transparenz, man kann ja alles sagen, weil er hat jeden Fehler gemacht. Es sind natürlich nicht alle Polizisten so.
Jetzt hast du es aufgelöst. Wir hätten es so geil einfach so da so liegen lassen können.
Wir hätten es so liegen lassen können, ist aber nicht meine Stärke. Irgendwas liegen lassen ist nicht meine Stärke, nein, reinslippen. Fritsche Fauxpas, nein, aber es muss dieses Auto geben, das quasi das Engagement aller beteiligt, also one world, one car, und das ist halt auch emissionsfrei, das ist halt, Elektro ist da vielleicht, aber ey, wir sind hier nicht im Auto-Podcast, so, deswegen zurück, die einfachste Form, sich zu engagieren, ist wirklich ein antirassistisches Klopapier zu kaufen, momentan, die wir wissen, von der wir kennen, und das du, glaube ich, gesagt hast, du mich so auch überzeugt, dass wir es irgendwie schaffen, ist ja wirklich zu sagen, ey, es war noch nie so einfach, sich antirassistische Strukturen zu unterstützen, die Arbeit zu unterstützen, indem man einfach Klopapier kauft.
Total. Und vor allem, was auch hier so das erste Mal auch, glaube ich, der Punkt ist, dass nicht nur die Aufklärungsarbeit in Bezug auf weiße Menschen im Fokus steht, oder ne, anderen Leuten, die jetzt nicht doppelt diskriminiert werden oder multiple Diskriminierungen erfahren, sondern eben auch Empowerment. Dass es um Empowerment von den diskriminierten Gruppen geht, von den marginalisierten Gruppen, dass wir da rein auch investieren, damit es uns besser geht. Und das finde ich halt, das ist so, weil das ist auch antirassistische Arbeit, ist eine Stärkung des eigenen Selbst, ist Stärkung der eigenen Strukturen, der Communities, die marginalisiert werden, weil wenn die nicht mehr marginalisiert sind, dann können wir auf Augenhöhe auch ganz andere Entscheidungen treffen. So, ne? Das ist dieses so Black Lives Matter, nein, All Lives Matter. Aber All Lives Matter geht erst, wenn Black Lives Matter schon gelebt wird. Weißt du, ich meine? Und genau das ist der Punkt. So, wenn wir antirassistische Arbeit unterstützen, dann unterstützen wir tatsächlich einen Prozess, der an dem eigentlich die komplette Gesellschaft beteiligt sein sollte, nämlich die schwächeren Glieder ihrer Kette zu unterstützen und sie zu als die starken Glieder zu erkennen, die sie eben eigentlich sind. Weil das ist ja das Ding. So, es ist ja eine marginalisierte Gruppe ist ja nicht schwach, weil sie schwach ist, sondern sie wird marginalisiert und ihrer Stärke beraubt. So, oder ihre Stärke wird nicht gesehen oder ne, weggemacht. So. Und deswegen finde ich, ist das, es war noch nie so einfach, auf so vielen Ebenen für so viel Veränderung sorgen zu können, mit so wenig, was man da selber reinbringen muss.
Mic Drop Nummer 15 gefühlt in diesen 90 Minuten. Die nehme ich aber, wie heißt es so schön, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, am Ende gewinnt Goldammer 1-0 gegen Rassismus. Ich hoffe, das ist am Ende wahr. Ich kann das echt nur immer wiederholen, du bist ein Geschenk für unseren Kosmos, dass du da Lehrende Person geworden bist, inspirierende Person und so weiter. Also vielen, vielen, vielen Dank auf allen Ebenen. Ich glaube nicht an Gott, doch bei dir fange ich an zu zweifeln. ich hoffe, du verstehst es, wie ich es meine.
So geschenkmäßig, ne?
Ja, Geschenk Gottes, sagt man auch so. Ist eigentlich ein schönes Ding, nur ich bin halt mit der Heirat von meiner wunderbaren Frau Hochzeit und meiner Hochzeit, also von unserer beiden Hochzeit, quasi aus der Kirche ausgetreten und bin Atheist einfach. Hab damit nichts zu tun, deswegen rede ich ja auch hier nicht eigentlich darüber, wie über die anderen Sachen, mit denen ich nichts zu tun habe. Roger.
Ich freue mich auf jeden Fall voll über die Worte. Es ist echt, weil ich kann auch sagen, mich bereichert unser Austausch auch auf ganz, ganz vielen Ebenen.
Geil. Mic drop.
Love.
Love. Wir sehen uns nachher. Ich speichere jetzt, ich schicke das jetzt ab.
Geil, ich schicke sie auch.
So geil, ich war auch vorher dann einmal ganz so kurz, wie man so Kopfkino hat. Ja, und wo so rüber soll ich denn jetzt mit Roger springen? Weil wir sprechen ja schon die ganze Zeit. Okay, alles klar, 91 Minuten war überhaupt gar kein Problem. Ich zwischendrin dann kurz einmal so den Gedanken, ja, und dann heute Abend nochmal, ja, egal, ich hätte jetzt auch noch 3 Stunden weiter, aber 91 Minuten ist echt schon so doppelte Länge von dem normalen Podcast, den wir machen.
Sorry.
Digi, ach Gott, um Gottes Willen. Mega geil alles. Genau. Nutz die Zeit, die du noch hast, bevor der Wahnsinn weitergeht. Wir treffen uns um 22 Uhr.
Yes, sir.
Geil.
Danke. Geil. Ich freue mich, Alter. Alles, same, alles Liebe. Same. Danke dir und bis nachher.
Ciao, ciao.
Ciao.
This is Viva Con Agua. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.